wo ich schon mal da bin, Folge 11. Queer Derm, Diversity im Praxisalltag. Ich bin Christine von Juderm. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Nur wenige Themen polarisieren aktuell in der Gesellschaft mehr als solche rund um die Genderforschung. Wie viele Geschlechter gibt es wirklich? Haben die alle eine Daseinsberechtigung? Muss ich jetzt auch noch 10 neue Anreden lernen? Und überhaupt, Mann und Frau, das haben wir doch schon immer so gemacht. Dabei geht es in unserer heutigen Folge aber keineswegs um ideologische Standpunkte, dogmatische Belehrungen und Moralvorträge, sondern vielmehr um die Frage, wie können wir auch angesichts so polarisierender Themen es schaffen, insgesamt ein bisschen netter miteinander zu sein. Ja, heute in unserer 11. Folge haben wir natürlich auch wieder einen tollen Gast für euch eingeladen, mit dem wir uns gleich über ein ganz besonderes Thema unterhalten werden. Vorher aber erstmal, hallo lieber Benjamin, du bist heute mein Co-Moderator. Schön, dass du mit dabei bist.
Hallo Christine.
Und Benjamin, unser heutiger Gast, ist deiner Einladung speziell gefolgt. Und zwar, um mal da ein bisschen kurz zu umreißen, warum sie eigentlich heute hier ist. Sie ist nämlich im ersten Schritt mal Dermatologin in Hamburg, in einem MVZ. Das allein, und unsere Podcast-Zuhörer wissen das, reicht nicht aus, um bei uns im Podcast als Gesprächsgast eingeladen zu werden. Sie hat aber im Rahmen ihrer Weiterbildungszeit und danach ein ganz, ganz, ganz tolles Forschungsprojekt initiiert und durchgeführt, und darüber wollen wir heute sprechen. Und ich begrüße ganz, ganz herzlich Frau Dr. Med. Caroline Gewiss. Hi, Caro.
Hi, schön,
hallo, euch. Schön, dass du da bist.
Sag mal, was mich als erstes interessiert, woher kennt ihr beiden euch eigentlich? Benjamin, wie bist du auf Caro gestoßen?
Wir hatten einen gemeinsamen Bekannten, wie es so schön heißt. Ich war auf der AAD vorletztes Jahr und da war das Thema Diversity und Dermatology auf dem Tableau. Und dann habe ich geguckt, wo gibt es in so einem deutschen Raum da auch Versorgungsforschung, und bin dann auf die Caro gestoßen. Der hat uns connected, wir haben uns gut verstanden. Wir haben uns über dein Forschungsvorhaben, Caro, ausgetauscht. Und dann haben wir uns überlegt, ja Mensch, also du bist prädestiniert für unseren Podcast, um da ein bisschen aufzuräumen oder zu erklären. Ja. Und so habe ich gesagt, Christine, Caro muss vorbeikommen.
Caro, um nochmal kurz deinen Hergang und deine Herkunft ein bisschen zu beschreiben. Du hast deine Weiterbildungszeit im UKE in Hamburg gemacht. Und bist dann dort in der Versorgungsforschung gelandet. Jetzt hören einige zu und sagen, oh Gott, Versorgungsforschung, ernsthaft? Wie kam es und wie fandest du es?
Ja, also für mich war das damals tatsächlich total spannend, weil in allererster Linie war ich ursprünglich in der inneren Medizin. Und Zuhörerinnen werden vielleicht wahrnehmen, die Dermatologie ist ein sehr elitäres Fach. Es ist nicht so leicht, da eben mal eben reinzukommen, wenn man niemanden kennt. Und somit bin ich dann... war es echt schwierig reinzukommen und hatte das große Glück, dass ich in Buxtehude die Chance bekommen habe über Kleinheinz und Mohr, die gesagt haben, hey, wir brauchen jemanden, der Dienste ganz fix macht. Das war dann ich. Und hatte aber gar nicht so die dermatologische Expertise, und sie haben mir die Chance gegeben. Und die habe ich genutzt. Und über die wiederum bin ich dann nach 2 Jahren ans UKE zu Matthias Augustin gekommen und war erstmal einfach super dankbar, die Chance zu haben, an der Universitätsklinik zu sein, weil das war der große Traum. Und ja, dann war es halt Versorgungsforschung. Ich dachte damals auch so ein bisschen so, puh, okay, Versorgungsforschung, Register. Ja, das ist jetzt erstmal nicht so spannend. Und wenn man dann aber da eintaucht in diese Welt und sieht, wie man mit der Datenflut, die man da plötzlich vor sich hat, spannende Effekte ablesen kann, das heißt Assoziationen sehen kann, wo es sich vielleicht lohnt hinzuschauen, und wie leicht man auch tatsächlich am Ende des Tages über Fragebögen total interessante Fragen stellen kann erstmal, dann fängt es an, doch irgendwie Spaß zu machen. Und tatsächlich hat die Versorgungsforschung mich dann gecatcht.
Da hast du auch schon ganz guten Bogen gespannt. Das, was man zunächst mal als etwas sehr Theoretisches empfinden möchte oder auch kennt, da hast du einen ganz, ganz praktischen, also alltagstauglichen Ansatz gefunden für dein Forschungsprojekt. Dein Projekt heißt Queer Derm. Erzähl uns kurz, worum es darum geht und was ich damit meine, dass das total praxistauglich ist.
Queerderm ist ein Projekt der dermatologischen Versorgungsforschung zur geschlechtersensiblen Sprache und Versorgung von LGBTIQ+-Personen in der klinischen Praxis. Klingt jetzt irgendwie ein bisschen sperrig. In allererster Linie geht es tatsächlich darum, Räume zu schaffen, Fragen zu stellen, ganz salopp gesagt, und bessere Versorgung zu leisten für alle, weil sie inklusiver für jeden ist.
Um hier den von dir als sperrig bezeichneten Begriff LGBTIQ nochmal kurz aufzulösen. Es geht hier um die Bezeichnung einer Personengruppe, die mit den Abkürzungen so ein bisschen versucht, umfänglich alles das abzubilden, was nicht unter dem konservativen binären Geschlechtsverständnis beinhaltet ist. Also die ersten drei Buchstaben LGB umfassen hier die sexuelle oder romantische Orientierung, also lesbisch, gay, also schwul oder bisexuell. Die Buchstabengruppe TI, also TI, beschreiben die Geschlechtsidentität oder die Varianten der Geschlechtsentwicklung. In dem Fall hier T für trans und I für intersexuell. Und der letzte Buchstabe Q steht für queer, also die verschiedenen Identitäten und Ausdrucksformen. Um hier nochmal die Sperrigkeit vielleicht ein bisschen zu entschärfen. Das ist ja das, was ich im Intro vorhin auch schon mal kurz angedeutet habe. Es geht heute nämlich, und das möchte ich gern nochmal betonen, überhaupt gar nicht um irgendwelche moralischen Belehrungen. Wir wollen hier heute keine dogmatischen Standpunkte bekämpfen. Wir wollen überhaupt gar nicht in Ideologien eintauchen, sondern es geht tatsächlich vielmehr darum, wie kann man sensibel sein, wie kann man aufmerksam sein, einfach nett zueinander sein, ohne dass es einen gleich selbst begrenzen oder einengen muss. Und da bist du ganz spannend mit deiner Studie eingestiegen.
Genau. Ja, da würde ich auch noch mal reingrätschen, Christine, weil gerade das Wort queer gefallen ist. Kannst du erklären, Caro, queer, was heißt das überhaupt und wie können wir den Begriff, wie können wir da aufräumen?
Ja, unter queer subsumieren sich verschiedene Identitäten und Ausdrucksformen. Das könnte man einfach sehen als erstmal ein Sammelbegriff für unterschiedliche Identitäten und Ausdrucksformen. Versus zum Beispiel jetzt wieder Diversität. Diversität ist wiederum ein Sammelbegriff meines Verständnisses nach für das menschliche Erleben sozusagen, also die Vielfalt des Menschseins, das kann alles bedeuten. Es kann Sexualität bedeuten, das kann Herkunft bedeuten, Religion, Hautfarbe, alles.
Und wo genau finden wir das jetzt im Praxisalltag? Also was hat das damit bitte zu tun?
Warum queer, ja.
Ja. Yeah.
Und warum queerderm? Also tatsächlich soll ich mal ausholen, warum ich das überhaupt gestartet habe, damit man das vielleicht ein bisschen verstehen kann. Gut, also gestartet habe ich das, klar, weil ich in der Versorgungsforschung war und weil ich an so einer spannenden Schnittstelle gearbeitet habe in dem Moment. Das heißt, an einer Schnittstelle, wo wir individuelle medizinische Versorgung betreiben, aber eben auch gleichzeitig Daten erheben und damit ja auch gesellschaftliche Trends abgreifen und auch auf eine Art und Weise, würde ich sagen, gesellschaftliche Verantwortung mit übernehmen. Und das tun wir als Ärztinnen ja jeden Tag. Wir arbeiten immer an dieser Schnittstelle. Und im Rahmen meiner täglichen Arbeit dort haben meine KollegInnen und ich gemeinsam viele verschiedene Menschen gesehen, aber alle hatten etwas gemeinsam, nämlich chronisch entzündliche Hauterkrankungen. So. Mhm. Und da gab es ein Erlebnis, da hat eine ärztliche Person eine Person aufgerufen mit einem weiblich gelesenen Namen. Die Person hat sich dann entsprechend zu erkennen gegeben und daraufhin hat die ärztliche Person gesagt, nee, sorry, ich suche eine Frau. So. Und das war dann, stellte sich raus, eben eine Transfrau. Und da war in dem Moment für mich so, okay, das ist ja spannend, da könnten wir ja deutlich besser versorgen. Das war tatsächlich so ein Moment. Ein anderer Schlüsselmoment war immer wieder die Sexualanamnese tatsächlich, wo sich herausgestellt haben, dass wir, oder für mich herausgestellt hat, dass wir sehr heteronormativ, cisgender Sexualanamnese erheben und das überhaupt gar nicht zu all unseren PatientInnen passt. Und das hat immer wieder zu so Momenten geführt, wo klar war, okay, ich kläre hier über was auf, was für dich einfach irrelevant ist. Und was auch gerade unser persönliches Verhältnis als Ärztin, PatientIn nicht wirklich nachhaltig fördert. Und diese Lücke, die sich da aufgetan hat, diese Versorgungslücke, in unserer täglichen Kommunikation, die wollte ich mit dem Projekt einfach gerne schließen.
Ich muss dazu sagen, ehrlich, also mir ist dieses, ich habe mir das Thema durch dich jetzt auch erstmal mehr erschlossen. Und was mir jetzt gerade in dem aufgefallen ist, was du berichtet hast, ist eine wirklich wichtige Startsituation, nämlich dass durch das Aufrufen einer Person mit eventuell gar nicht der gewünschten oder korrekten Anrede wurde für beide Seiten eine unfassbar unangenehme Situation ja auch kreiert. Und man kann jetzt hier schon sagen, beide wollen das nicht. Das ist sowohl für den Aufrufenden, für die aufrufende Person als auch für die aufgerufene Person, sind das wahnsinnig unangenehme Sekunden, das Missverständnis aufzuklären. Und wenn man hier von einem Vertrauensverhältnis spricht, welches ja in dem Moment beginnen soll, dann wird einem erstmal klar, dass hier schon erste Schwierigkeiten entstehen können.
Ja, total. Und zum Beispiel eine total einfache Lösung wäre jetzt ja, dass man einfach Menschen mit Vornamen und Nachnamen aufruft. Das wäre jetzt eine einfache Lösung. Tatsächlich habe ich auch festgestellt, dass das jetzt nicht für jede Person die richtige Wahl ist. So. Und da greift eben dieses kleine, also wir haben dann ja ein Projekt gestartet. Soll ich das an der Stelle vielleicht mal direkt einsteigen, was wir dann
ja,
gemacht
super, weil,
haben?
Ja, super, weil genau an der Stelle greift ja eure Forschung ein. Ne?
Genau.
Nämlich, dass eben Vor- und Nachname nicht für jede Person die richtige Anrede ist. Was
genau.
hat denn eure Studie da gezeigt?
Genau, im Endeffekt war das erstmal einfach ein Pilotprojekt. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Ne? Es handelt sich erstmal einfach nur um eine Datenerhebung und da ging es darum zu schauen, ist es überhaupt möglich, solche Fragen zu stellen. Kontext, die Idee des Projektes kam und natürlich bin ich in den Austausch mit dem gesamten Team gegangen und die Resonanz war, dass gerade die Personen, die vorne an der Anmeldung arbeiteten, die diese Fragebögen jeden Tag bei uns sowieso ausgeben, also wir hatten immer Fragebögen, die wir ausgeben, die große Sorge hatten, dass sie in einen politischen Diskurs verwickelt werden würden und dass da quasi Tumulte an der Anmeldung entstehen und frei nach dem Motto, was soll denn dieser Gender-Kram und so. Genau, und in diesen Kontext kam dieses Projekt dann rein und genau darum geht es, das einfach mal das aufzulösen, diese Ängste, die man hat, gerade in vielleicht auch Zeiten, wo wir vielleicht allgemein das Gefühl haben, dass sich ein etwas raueres Klima entwickelt weltweit. So. Und das war zu dem Zeitpunkt damals auch so. Was wir damals getan haben, ist, wir haben eben jeden Tag Fragebögen sowieso ausgeteilt und wir haben eine einzige Frage hinzugefügt. Und das war nämlich, wie möchten Sie im Wartebereich aufgerufen werden? Und da gab es einmal die Option zu sagen, ich möchte Herr oder Frau plus entsprechender Nachname aufgerufen werden. Ich möchte Vorname und Nachname aufgerufen werden oder sonstiges. Das war halt einfach ein Blank Space. Da konnte man dann eintragen, was man wollte. Ne? So. Und das war's. So einfach wie simpel. Ansonsten stand da halt wie immer der DLQI drauf und so weiter. So. Und im Endeffekt die Ergebnisse, die wir dann erhoben haben, das waren 1231 PatientInnen, die wir ausgewertet haben, die Bögen. Durchschnittsalter war 48 Jahre. Und davon waren 71,7% erstmal weiblich gelesen. Das heißt, wir wiederum als Personal haben im binären System dann Menschen zugeordnet. Ja, anhand des Namens und dessen, wie wir die Person gelesen haben. So, das ist auch noch ganz wichtig zu verstehen. Und die Person musste sich auch in keinster Weise selber definieren, ne? Das war alles. Und dann, wir haben natürlich auch die häufigsten Diagnosen entsprechend mit erhoben, einfach weil wir das natürlich immer im Rahmen unserer Fragebögen tun. So, und am Ende gab es dann 28%, das heißt 289 Personen, die eine sogenannte nicht traditionelle Anrede bevorzugt haben. Darunter haben wir subsumiert, also Vorname und Nachname oder eben Sonstiges. Und was daran auch noch ganz spannend war, dass wiederum mehr männlich gelesene PatientInnen häufiger diese nicht traditionelle Anredeform gewählt haben als tatsächlich die weiblich gelesenen Personen. Fanden wir ganz spannend. Und wir haben auch eine schwache negative Korrelation gesehen zwischen dem Alter und der Präferenz für eine nicht traditionelle Ansprache. Und insgesamt, und das ist sicherlich das Wichtigste, was wir wahrgenommen haben, es gab keinerlei negatives Feedback. Es gab keinen Tumult im Wartebereich,
keine
gar nichts.
Diskussion.
Keine moralischen Diskussionen. ganz süß. Ich habe auf einigen Fragebögen in der Auswertung gab es so Smileys neben der Frage. Das fand ich ganz schön, aber es gab wirklich nie ja, irgendwas. Und das war im Endeffekt genau das die wichtigste Message von diesem Projekt. Und das, was wir auch damit erstmal erreichen wollten, war zu sagen, hey, wir können uns wagen, diese Fragen zu stellen. Es ist überhaupt möglich. Und darauf basiert jetzt dann alles, was wir uns dann überlegt haben, vielleicht dann zukünftig auch noch umzusetzen.
Ich würde gerne nochmal auf die Verteilung dieser Ansprachepräferenzen. Da ist mir nämlich aufgefallen, oder ich bin drüber gestolpert. Klar, also grob über den Daumen gepeilt, 2/3 waren ja die traditionellen Varianten mit Frau, Nachname, Herr, Nachname. Und dann noch so ein paar, wo es gar keine Angaben gab. Aber was mir aufgefallen ist, 14% wünschten nur mit dem Nachnamen, also weder Herr, Frau noch irgendwie eine andere nähere Bezeichnung aufgerufen zu werden. Das fand ich persönlich, also einfach reines Bauchgefühl, am ungewöhnlichsten. So,
das stimmt.
Als Erklärung, ich mein Hintergrund ist ja Bundeswehr und bei der Bundeswehr hat man die Leute immer mit Nachnamen gerufen. So, ey, Rose, nur herkomm. Ja, und das hatte so was Hartes und das deswegen bin ich an der Variante echt. Wie erklärst du dir das?
Ich finde es auch ganz spannend. so wirklich erklären kann ich mir das nicht. Ich glaube, am Ende des Tages ist das einfach, und genau das ist das, eine persönliche Präferenz. Es ist halt eine Couleur dessen, was es so gibt.
Weil dem gegenüber steht nämlich das, was man meinen möchte, nämlich am liebsten nur beim Vornamen aufgerufen werden, mit 1%, also quasi fast keiner möchte mit seinem Vornamen aufgerufen werden.
Ja, das ist tatsächlich korrekt. Das hat mich aber auch gar nicht so überrascht, weil ich das Gefühl habe, dass der, also ich jetzt aus meiner persönlichen Perspektive, das ist jetzt überhaupt keine kausale Erklärung an der Stelle, sondern einfach mein persönliches Erleben als Mensch, fände jetzt das Aufrufen mit Vorname zu persönlich in einem Kontext, wo ich mich gleich nackig machen muss.
Okay, also hat schon ein bisschen was Privates auch der Vorname und das bleibt.
Und gleichzeitig vielleicht auch zu ungenau, wenn auf einmal 10 Annas aufstehen oder 10 Benjamins.
Ja, total.
Ja, Benjamin, wenn man halt Benjamin heißt, was willst du machen? Nein, aber ich verstehe schon, worauf es hinaus. Das ist schon was Privates, das ist schon ein bisschen intimer beim Vornamen genannt zu werden. Zumindest in unserem Kulturkreis ist das ja wirklich überhaupt gar nicht so unbedingt üblich.
Hast du denn darüber nachgedacht, wenn wir schon von Vornamen sprechen und auch datenschutzrechtlich, was wäre denn mit einem Nummernsystem, wenn man eine Nummer zieht und dann einfach die Nummer aufgerufen wird? Weil dann hat man gar keine Problematik.
Genau das haben wir auch diskutiert im Team. Tatsächlich witzig, dass ihr das aufbringt. Das haben wir tatsächlich als Lösungsvorschlag diskutiert, dass wir wie letztlich beim Amt. Ne?
Genau.
Also ich weiß nicht, da ist es ja auch so,
oder
dass
bei
ihr
Ikea.
Da. Ja, bei Ikea. Noch viel häufiger. Genau, bei Ikea. Genau, da ziehst du die Nummer, zack, bumm. Absolut, total möglich. Wäre tatsächlich ein Lösungsvorschlag, um das Ganze auch total datenschutzkonform zu gestalten, weil wiederum nämlich auch Bedenken aufkam, wie ist es denn, wenn wir mit Vornamen und Nachnamen aufrufen, ist es denn eigentlich nicht datenschutztechnisch in dem Moment auch wieder sensibel?
Wobei ja die Thematik die gleiche bleibt, weil spätestens wenn dann die Behandlungszimmertür zugeht, verschiebt sich ja die Anredefrage in den Behandlungsraum und da findet man ja wieder. Hast du denn dann, also wenn ich mich jetzt vorstelle, ich bin in der Praxis oder in der Ambulanz, wie können wir denn jetzt als junge Dermatologen im stressigen Praxisalltag eine gendersensible Sprache praktisch umsetzen?
Ganz kurz, behalte die Frage im Kopf. Ich wollte kurz nochmal auf das eingehen, was du mit den Nummern gerade angerissen, aber nicht zu Ende bringen kannst. Also warum ist diese Idee letztendlich weder in die Studie eingeflossen, noch eventuell von den Patienten oder ja von den potenziellen Personen so genannt worden als Option?
Ja, genau. Also das gilt halt wirklich wichtig zu verstehen. Es ist erstmal einfach nur eine Pilotstudie und Frage nach Feasibility. Also ist das umsetzbar? Und es war eine einzige Frage unten auf einem Fragebogen.
Ja, okay.
Das heißt, alles, was jetzt folgt, wäre zum Beispiel, das wäre möglich. Oder wir hatten auch überlegt, kleine Gruppen zu machen mit nur 8 Personen, die sich auf zum Beispiel mit Transidentität und mit denen bestimmte Versorgungsstrukturen zu erarbeiten und das dann zu veröffentlichen. Also das, ne, das sind alles so kleine Felder von Projekten, die in diesem Projekt stattfinden können. Genauso die Nummervariante auch möglich. Aber hier ging es erstmal wirklich nur um Feasibility.
Mhm. Okay, Benjamin, entschuldige bitte, dass ich da noch mal so nachhaken musste, aber du hast ja deine Frage bestimmt gemerkt.
Das auch, und das sind ja trotzdem dann auch andere Spin-offs, die sich daraus noch entwickeln können, Caro, richtig?
Mhm, total. Also das Queer Derm an sich ist erstmal ja der Überbegriff für ein Gedankenmodell, für eine Idee. Und diese Befragung im Wartebereich im IVDP am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf bei Professor Augustin ist einfach in allererster Linie einfach mal gewesen, hey, können wir das machen? Ist es möglich? Kommt es zu einem gesellschaftlichen Tumult? Ja, nein. Und die Antwort ist nein. Wir können uns also wagen, diese Fragen zu stellen. Punkt. Mehr ist es erstmal nicht, ne? Und alles, was dann jetzt kommt, wäre eben über dem, der Überbegriff Queer Derm, wären alles möglich.
Okay. Also zum Beispiel auch so Formulierungshilfen oder Leitfäden, wenn ich jetzt in der Ambulanz oder in der Praxis tätig bin und habe einen stressigen Praxisalltag, wie könnte ich denn gendersensible Sprache ganz praktisch umsetzen? Hast du eine Idee?
Ja, klar, Ideen habe ich auf jeden Fall, aber die sind jetzt natürlich nicht validiert. Ne? Die sind jetzt nicht validiert. Die sind aus der persönlichen Erfahrung gegriffen. Also ich in meiner Praxis tatsächlich rufe, weil wir hier eben kein Zahlen-Nummern-System haben, mit Vornamen und Nachnamen auf üblicherweise. Das ist übrigens auch dann wertvoll, wenn man einen Namen aufruft, den man nicht, also kulturell bedingt einfach nicht zuordnen kann. Mhm. Das habe ich ja immer wieder. Also weil Inge Meier, weiß ich, okay, das wäre jetzt tendenziell mal Frau Inge Meier. Weiß ich nicht, ob sie so aufgerufen werden möchte, aber so könnte ich sie entsprechend dessen, wie ich sozialisiert bin, aufrufen. Aber andere Namen habe ich eben Schwierigkeiten mit. Das heißt, das Problem ist dann schon mal gelöst. Und in meinem Behandlungsraum ergibt sich meist ganz von selbst, wie dieser Mensch sich gerne, wie dieser Mensch angesprochen werden möchte. Entweder weil sie sich das auch mal vorstellen oder weil es aus dem Kontext gegriffen ist. Und wenn man sich unsicher ist, dann kann man immer fragen, welche Pronomen bevorzugen sie. Habe ich auch noch nie schlechte Erfahrungen mitgemacht.
Ist immer und man muss in dem Zusammenhang hier wirklich auch nochmal was erwähnen. Also wir hatten ja jetzt schon ein bisschen über die prozentuale Verteilung deiner Forschung oder deiner Studienergebnisse hier gesprochen. Und auch hier muss ich nochmal sagen, habe ich dazu gelernt, als ich mich im Vorfeld damit befasst habe. Denn es sind einfach mal, also 2/3 nur, die traditionell mit der Anrede Herr und Frau plus Nachname fein sind. Aber es sind einfach mal 40% Personen, die es angenehmer finden oder sogar intensiv wünschen, anders angesprochen zu werden. Und das ist jetzt eine Größenordnung, wo ich sage, das kann man auch nicht mehr vernachlässigen. Da kann man auch nicht mehr drüber wegbügeln und sagen, ja komm, gewöhnt euch dran, ihr wollt doch behandelt werden. Das ist einfach nicht mehr der Fokus, oder?
Da hast du total recht. Ja, schön, dass du es nochmal so heraushebst. Und was ich an der Stelle unterschlagen habe, was könnt ihr dann, weil bald kommt es als kleiner Letter to the Editor immerhin raus im European Journal of Dermatology, könnt ihr das auch nochmal alle nachlesen. Was ich nämlich auch ganz spannend fand, dass 7 PatientInnen, da gab es von eine Diskrepanz zwischen der wahrgenommenen Geschlechtszuordnung und durch das Personal, also durch uns, ne, weil wir haben sehr binär eben zugeordnet, und der gewählten Anredeform. Das fand ich auch ganz interessant.
Hm. Ja, und wie gesagt, das sind einfach Zahlen, die man, wenn man jetzt nicht täglich betroffen oder konfrontiert ist, sind das Zahlen, die man sich nicht so unbedingt automatisch, mein zuckendes Sprechen muss entschuldigt werden, weil ich hier gerade von meinem Hund bekuschelt werde und sie so leicht abweisen muss. Nein, also das sind tatsächlich Zahlen, wo Forschung, wo Evidenz einfach einem auch nochmal klar macht, deine subjektive Wahrnehmung ist überhaupt gar nicht das Ende der Fahnenstange. Da passiert einiges da draußen, was außerhalb der eigenen Bubble vielleicht da ist und eben auch anders wahrgenommen wird. Finde ich also eine super wichtige und sehr für mich persönlich auch sehr interessante Erkenntnis aus deiner Studie.
Und wie würdest du das einschätzen, die Wahrnehmung von queeren Gesundheitsthemen in der dermatologischen Fachwelt generell? Hat sich das in den letzten Jahren verändert? Bist du da auf Widerstände gestoßen oder hast du eher offene Türen eingerannt?
Weder das eine noch das andere ist mein Eindruck. Es war mehr so, ah ja gut, dann machen wir das jetzt auch. In allererster Linie habe ich eben vor allen Dingen in der Umsetzung wahrgenommen, dass es große Ängste gab und auch gibt, die aber, wie wir ja jetzt feststellen konnten, als wir es umgesetzt haben, gar nicht überhaupt, also die Erwartungen sind ja übertroffen worden dessen, wie toll und positiv das alles aufgenommen wurde. Wir hatten gar keine negativen Erfahrungen. Was ich eher den Eindruck habe, ist, dass wir als Ärzte oder beziehungsweise als Ärzte für Haut- und Geschlechtskrankheiten, ja, ne, Dermatologie und Venerologie, noch gar nicht so die Sensibilität haben, wie wir eine zum Beispiel offene Sexualanamnese durchführen können. Und das gehört ja auch einfach zu unserem täglichen Brot, da offene Fragen zu stellen, die nicht direkt vorwegnehmen, heteronormatives Gedankengut und damit dann auch eben genau wieder keinen Sprachraum schaffen, ne? In dem man dann wirklich ein Gespräch führen kann, das ehrlich und offen ist und was einem vielleicht auch hilft, auf den Boden der ganzen Problematik zu kommen. Auch hier ein Beispiel. Ich hatte dann, es hat mich tatsächlich sehr geprägt und mir auch wieder gezeigt, wie wichtig diese Gespräche sind, war ein junger Mann, der, wir hatten eine Wahnsinns-Sprachbarriere, er und ich. Also es waren mehr so Hände, Füße, ein bisschen gebrochenes Englisch. Das, naja, die Haut hat am Ende noch Sprache gesprochen und ich habe diesen Menschen, also den Genitalbereich und den ganzen Körper untersucht und in diesem Bereich, in den Leisten vor allen Dingen, gar nicht so Mons-Pubis-Bereich, sondern vor allen Dingen Leisten, waren, war das wirklich eitrig, abzedierend. Er hat auch von Juckreiz irgendwie berichtet, also soweit ich das verstanden habe, und hat mir alle möglichen Fix-Kombinationscremes gezeigt, die er da schon bekommen hatte, dermatologischerseits. Und naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann einfach eine Frage gestellt, nämlich eine offene Frage nach seinem Sexualverhalten. Er hat dann am Ende gesagt, ja, MSM, Sex mit Männern, findet statt. Und dann war mir sofort klar, weil ich ja auch auf der AAD war, 2024 allerdings, wo die nochmal darüber erzählt hatten, dass wir jetzt mit Trichophyton mentagrophytis Genotyp 7 ja auch in der MSM-Community mehr zu tun haben werden, hat es bei mir irgendwie sofort Klingeling gemacht und dachte ich so, ach, jetzt weiß ich, wie ich diesem jungen Menschen helfen kann. Und das war toll, weil ich auch ohne jetzt noch lange auf irgendwelche Myko-Ergebnisse zu warten, direkt ja die richtige Therapie eingeleitet habe und endlich von seinem Leiden befreit habe. Und der ist da wohl schon über ein halbes Jahr oder so mit rumgelaufen, ne?
Jetzt haben wir ja viel darüber geredet, wie die Ärzte und Ärztinnen, wie das Praxispersonal, Pflegepersonal in den Krankenhäusern und so weiter auf Patienten und Patientinnen zugehen könnte, das Thema thematisieren könnte, Fragen stellen und so weiter, sensitiv sein. Ich frage mich aber manchmal, ob es nicht eigentlich da eine Balance auch geben sollte. Also wie schätzt du das Verhältnis ein zwischen wie empfindlich darf man sein, ja, Dinge vielleicht sogar in Anführungsstrichen absichtlich missverstehen oder ausblenden oder nicht gesagt haben wollen, und umgekehrt natürlich der Gegenpol, sensitiv zu sein, achtsam zu sein, auch ein bisschen zu eine Situation zu erfassen. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, es ist schon auch so, dass man ja auch aufeinander zugehen kann. Ist es so, dass Menschen in diesen Situationen, gerade wenn sie im Wartezimmer, im Behandlungszimmer dann eins zu eins sich gegenüber sitzen, nicht selber auch das Bedürfnis haben, jetzt einfach mal zwei, drei Sachen klarzustellen, um selber auch eine Situation, vielleicht eine unangenehme Situation aufzulösen?
Da muss ich eine Frage stellen, damit ich sie richtig beantworten kann. Meinst du jetzt, dass die Person selbstständig also sagen muss oder sich offenbaren muss, hey, so ist es jetzt hier bei mir, let's go?
Also, ich konkretisiere. Ich verstehe, dass nicht jeder Patient, der ins Behandlungszimmer reinkommt, versteht und weiß, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen seiner Geschlechtsidentität und eventuellen potenziellen Diagnosen. Ja, dass es auch hormonelle Wechselwirkungen geben kann mit bestimmten Therapien und so weiter. Das verstehe ich, dass das ein Patient nicht vorhersieht. Aber wenn ich mit einer, ich würde mal sagen, geschlechtsspezifischen Erkrankung oder zumindest allokalisierten, du hast gerade erzählt von dem Ausschlag in der Leistengegend, glaube ich, war das, ne? Ist es dann nicht zu erwarten, dass man irgendwie erwähnt, dass in dem Fall das zum Beispiel eine Person ist, also ein Mann, der Sex mit Männern hat? Also ich schwimme hier wirklich gerade und tappe im Dusseln, weil ich mich einfach frage, wenn ich eine offensichtliche Geschlechtskrankheit habe oder zumindest das befürchte und ich gehe damit zum Arzt, dann sollte ich doch vielleicht ihm alle Umstände nennen, die eventuell damit in Zusammenhang stehen.
Ja, Jein, würde ich sagen.
Genau,
jein.
Im besten Fall, aber...
ja, Benjamin, du darfst es auch gerne beantworten.
Ich glaube, genau darin liegt auch in gewisser Weise die Krux des Arztberufes, beziehungsweise auch da reinzuhorchen und nachzufühlen. Und wenn du einen Patienten hast, der zu einem männlichen Kollegen kommt, also oder eine Patientin, die zu einem männlichen Kollegen kommt, hast du andere Szenarien, als ob das vice versa ist. Mhm. Und es ist ja immer ein Herantasten und die Anamnese muss so tief und spezifisch sein, dass man, so mache ich es zumindest, den Patienten oder die Patientin in aller Linie erstmal ausreden lässt und auch nachhallen lässt, weil dann kommt schon sehr viel. Und auch eine Stille kann sehr viel Information geben, weil man nämlich dann auch spürt, ist gerade vielleicht ein bisschen unangenehm oder ich lasse die Stille auch zu und die kostbare Zeit, um vielleicht da nochmal eine sensible Frage nachzuschieben. Und insofern wäre es schön, wenn die Patienten und Patientinnen so versiert sind. Aber ich zumindest kann für mich sprechen, das kann ich gar nicht abverlangen, weil wenn ich jetzt als Beispiel im Baumarkt bin und nur einen blöden Nagel brauche oder eine Schraube brauche, weiß ich manchmal selber nicht, nach was ich suche. Ich will einfach das Bild an die Wand hängen. Und insofern hoffe ich auf den versierten Verkäufer, der mir sagt, nee, wissen Sie, erstmal brauchen Sie einen Dübel und dann können wir über die Schrauben reden.
Und gleichwohl denke ich auch, erfordert es absolut, zumindest sehe ich das so, erfordert es ja schon auch unsere Empathie zu verstehen, dass nicht jeder Mensch gleichermaßen mit all seinen Facetten okay ist und dann sagen kann, hey Leute, so ist es. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Also viele Menschen haben ja vielleicht auch ein gewisses Schamgefühl, gerade was Sexualität angeht, völlig egal, wer da vor einem sitzt oder wie diese Person sich identifiziert. Das ist immer wieder mit Scham behaftet und den Raum zu schaffen, dass die Person das Gefühl hat, ich kann jetzt hier einfach Ja sagen, aber vielleicht kann ich selber nicht aussprechen oder vielleicht kann ich selber aussprechen, aber finde die Worte nicht. Ich denke, das ist auch so ein bisschen, deswegen gibt es auch nicht immer Standardformulierungen, die man sagen kann, hey, benutze das auf jeden Fall jetzt immer bei dieser Person, ist gar kein Problem, das funktioniert immer. Nein, weil am Ende ist es ja doch ein ganz persönliches Verhältnis, was man für 10 Minuten hat.
Jetzt hast du den Begriff Empathie in den Raum geworfen. Wo ich ziemlich sicher bin, dass das nicht etwas ist, was jeder gleichermaßen in Hülle und Fülle hat und auch nicht unbedingt etwas, was man bis zur Perfektion erlernen oder sich aneignen kann. Das ist schon eine sehr schwierige Geschichte mit der Empathie. Wenn jetzt aber trotzdem jemand sagt, ich bin mir meiner Grenzen hier bewusst, möchte aber trotzdem alles versuchen, wie kann man dann Situationen erfassen oder erarbeiten mit dem Gegenüber, wenn man irgendwie so ein Bauchgefühl hat, das ist nicht so wie sonst?
Also tatsächlich, ich bin mal gespannt, was Benjamin macht, wie er sich da anamnestisch rantastet. Aber wenn ich jemanden neu in meiner Sprechstunde habe, dann sage ich immer, hey, um Sie jetzt erstmal näher kennenzulernen, werde ich Ihnen ein paar Fragen stellen. Und dann frage ich ganz normal Allergie, Beruf, Medikation, tralilulilü. Und dann sage ich, okay, ich werde Ihnen noch ein paar Fragen zu Ihrer Sexualität und Ihrem Sexualverhalten stellen. Wenn es in irgendeiner Form für Sie unangenehm ist, darüber zu sprechen, lassen Sie es mich gerne wissen. Und dann stelle ich die offenen Fragen.
Und so wie sich das für mich anhört gerade, machst du damit eigentlich eher gute Erfahrungen. Und
wirst nicht
in die Ecke gejagt oder das Raum ist verwiesen.
Nein, absolut nicht. Und ich muss jetzt ja auch nicht bei jeder Hauterkrankung die Sexualanamnese erheben. Ne? Wir reden jetzt von dem besonderen Fall, wo eben auch das Genital mit betroffen ist oder einfach man vielleicht auch denkt, vielleicht ist da eine Syphilis im Raum und ne, solche Geschichten.
Mhm,
aber
genau.
Also damit habe ich überhaupt gar keine negativen Erfahrungen. Offene Fragen stellen und ankündigen, dass Grenzen setzen erwünscht ist, habe ich noch nie negative Erfahrungen mitgemacht.
Also ich glaube, das ist auch das hattest du vorhin ja auch schon mal kurz erwähnt, das ist eine wichtige Botschaft und eine gute Botschaft, wirklich diese Hemmschwelle so ein bisschen zu nehmen. Es ist völlig okay, danach zu fragen. Es ist besser, offen zu sein und auch vielleicht sogar die eigenen Ängste oder Hemmungen auch zu äußern, zu sagen, hast mir auch gerade nicht einfach, aber ich würde gerne noch das und das erfragen. Ist das für Sie okay? Also so habe ich dich jetzt gerade auch so ein bisschen verstanden.
Ja, genau.
Da würde ich mal fragen, Caro, wo hast du das denn gelernt? Weil ich finde, also empathische Gesprächsführung, ja, universitär oder auch in der Ausbildung gelernt, aber eine Sexualanamnese ist ja nochmal eine andere Art von Anamnese. Learning by doing oder hattest du ein Vorbild?
Tatsächlich learning by doing. Ja. Try and error. Ja, tatsächlich kommt da wieder auch die Empathie zum Tragen. Einfach mal kurz die Frage, wie würde ich gerne gefragt werden? Und als ich angefangen habe, mich mehr mit Versorgungsforschung, mit Kommunikation in der Versorgung auseinanderzusetzen und auch das große Glück hatte, weil so ein Projekt macht man ja nicht alleine. Dieses Projekt, die Menschen habe ich euch bisher unterschlagen, habe ich ja gemeinsam mit Professor Augustin, Anna Langenbruch und Beryl Oniditi gemacht. Das waren ja auch alles wichtige Ratgeber, mit denen ich mich gemeinsam auseinandergesetzt habe. Und dann habe ich noch Timo Nieder aus der Spezialambulanz für sexuelle Gesundheit und Transgenderversorgung gehabt, der mich ebenfalls auch dabei unterstützt hat, richtige Worte für zum Beispiel Anträge zu finden. Da allein in der Kommunikation habe ich ja wahnsinnig viel gelernt. Das hat sich einfach entwickelt. Ich habe das Feedback gehört und wahrgenommen. Und was ich zum Beispiel ganz spannend finde, nur als Anekdote, ich habe damals Timo Nieder eine E-Mail geschrieben und habe ihm als Herr Nieder halt einfach angeschrieben, aber er hat mich einfach zurückgeschrieben mit Hallo Caroline Gewiss. Und dann ist mir wie Schuppen vor den Augen gefallen, dass ich natürlich auch einfach Hallo Caroline Gewiss sagen kann.
Ja.
Und dann habe ich das Problem ja schon gelöst. Und das war so einfach so was Subtiles. Und es sind immer diese Feinheiten in der Kommunikation am Ende und vielleicht einfach das Feedback annehmen.
Aber du hast das gerade selber schon ein bisschen zugegeben. Du gehörst offensichtlich zu diesen beneidenswerten Personen, die mit viel Empathie ausgestattet sind und das einfach oft intuitiv wahrscheinlich schon, schon gut angehen.
So mal so.
Ja,
so mal so.
Aber was mich noch total interessieren würde, jetzt sprechen wir viel darüber und das ist wirklich toll. Das ist einer der Gründe, warum wir dich ja in den Podcast eingeladen haben. Wir sprechen darüber, dass mit dieser Art von Sensibilität, von Empathie, von einfach nett sein, möchte ich es mal nennen, ja auch die Versorgung verbessert werden kann. Also wir kreieren von Beginn an ein besseres Vertrauensverhältnis. Die Patienten fühlen sich wohler und aufgehobener, sprechen vielleicht freier über Dinge. Trotzdem möchte ich noch mal ein bisschen kritischer nachfragen, an welcher Stelle ist es Schluss mit der Sensibilität, weil, und jetzt überspitze ich bewusst, weil das für die Dermatologie eigentlich gar nicht so zutrifft, Notaufnahme, Upper Arm, spritzendes Blut und haben wir dann noch Zeit, jetzt sensitiv und super vorsichtig und empathisch gewisse Feinheiten herauszuspüren und sich gegebenenfalls nochmal auf zweite und dritte Gespräche, also an welcher Stelle muss man einfach sagen, so, wir haben hier zu metern, wir haben einen Versorgungsengpass, das ist einfach mal Fakt. Wir müssen, teilweise haben wir Arztpraxen, also dermatologische Praxen, wo wirklich im 6-Minuten-Takt durchgemetert wird. An welcher Stelle gibt es überhaupt dieses Thema, dass man sagt, ey, ich habe dafür gerade keine Zeit, ehrlich, können wir bitte einmal hier durchreichen und wir müssen heute noch so und so viele schaffen?
Also wofür ich tatsächlich keine Zeit habe, ist Beleidigungen. Weil das erlebe ich täglich und das ist dann meine Grenze. Punkt.
Ansonsten in welchem Zusammenhang? Magst du es kurz?
Wartezeit.
Ja.
okay. Und auch teilweise sehr ausfallend. Und das sind dann die Momente, wo für mich ganz klar eine Grenze erreicht ist und die kommuniziere ich dann auch. Und entweder finden wir dann nochmal zueinander oder dann ist halt Schluss. Genauso, wenn man sich eben einen Termin macht, dann ist dieser Termin irgendwie zeitlich begrenzt. Ich habe einen Versorgungsauftrag für andere Menschen. Dann werden wir jetzt nicht jeden einzelnen Punkt wahrscheinlich besprechen können. Und auch dafür erwarte ich, das sind eher die Bereiche, wo ich sagen muss, da erwarte ich einfach die Wahrnehmung. Ich bin nicht der einzige Mensch in diesem Wartezimmer und in diesem solidarisch organisierten Gesundheitswesen. Jetzt ist Schluss. Ich hatte meine 20 Minuten oder 15 Minuten und fertig. Also das ist eher das. Und als ich in der Notaufnahme gearbeitet damals noch habe als Internistin, da hatte ich ja einen ganz anderen Versorgungsanspruch. Wenn ich jemanden reanimiere, dann interessieren mich aber auch die Dinge nicht, die ich gerade frage. Das ist dann eine ganz andere Situation. Und natürlich gibt es Arm ab, Arm dran, wie auch immer. Das ist dann der chirurgische Bereich, da habe ich mich jetzt nicht aufgehalten. Aber ansonsten war auch als Internistin eine Sexualanamnese häufig relevant.
Ich finde beide toll.
Same, same, das können wir so unbeantwortet lassen, wenn du möchtest, oder?
Ja, yeah, okay.
Dann habe ich aber trotzdem noch eine Frage, weil du ja vorhin auch das Team angesprochen hast und in die Zukunft gesprochen. Wie sehen denn die nächsten Schritte im Queer Derm-Projekt aus? Also gibt es da vielleicht bereits Pläne für multizentrische Studien oder sogar Leitlinien?
Ja, also ich habe damals einen Projektplan entworfen mit verschiedenen Meilensteinen und unter anderem, da gibt es jetzt 4 Hauptmeilensteine. Der erste war eben eine quantitative Querschnittserhebung. Pilotprojekt ist jetzt schon gelaufen. Das ist jetzt das erste bisschen, was wir jetzt euch einmal vorstellen konnten und können. Da freue ich mich auch drüber. Und das nächste ist eben, da mehr ins Detail zu gehen, ne? Also einfach zu fragen, nicht nur, wie möchten Sie aufgerufen werden, sondern wie identifizieren Sie sich, wie würden Sie sich wünschen, dass wir mit bestimmten Themen umgehen und Ähnliches. Das nächste wäre dann, dass wir PatientInnen-Aufklärungen bezüglich systemischer Therapien bei chronisch entzündlichen Erkrankungen in geschlechtersensibler Sprache verfassen, diese entsprechend dann auch wieder validieren. Das wäre eine Option. Dann drittens die allgemeine Überarbeitung von PatientInnen-Aufklärung bezüglich systemischer Therapien bei chronisch entzündlichen Erkrankungen hinsichtlich CIS und heteronormativer Vorannahmen, wiederum mit dem Ziel, die Aufklärungen dann inklusiv für alle Geschlechter und Sexualitäten zu gestalten. Das würden wir dann auch so getrennt betrachten. Und dann viertens auch eine Interventionsstudie, zum Beispiel im Prä-Post-Design. Das heißt, dass wir Baseline und Follow-up mittels Fragebögen hätten und dann entsprechend als Intervention eine Schulung des medizinisch tätigen Personals. Als Beispiel jetzt, ne? Mhm. Das wären jetzt alles Optionen. Ich selber bin jetzt ja nicht mehr am UKE und nicht mehr an der Versorgungsforschung tätig. Einer der Haupthintergründe ist tatsächlich, dass ich mich dazu entschlossen habe, mich noch einem anderen Herzensthema neben der Dermatologie zu widmen. Und der Tag hat halt nur 24 Stunden. Und irgendwann muss man schlafen. Und ich habe gemeinsam mit einer Kollegin eben ein Social Enterprise gegründet, das sich Doc Resource nennt. Und da fließt gerade ganz viel Energie hin. Das heißt, ich habe weiterhin brennt mein Herz für Queer Derm. Aber aktuell suche ich gemeinsam mit ihr und unserer Beratungsagentur, oder besser gesagt, möchten wir, nicht suchen, sondern möchten wir ärztliche Ressourcen schaffen über Lösungsansätze für den ärztlichen Struktur- und Kulturwandel. Das heißt, wir möchten gerne ÄrztInnen aus dem System heraus gewinnen, indem wir die Struktur und die Kultur unseres Berufes ändern.
Oh, das leitet sowas von über zu der Frage, die mir die ganze Zeit auf der Zunge liegt. Und eigentlich leite ich das immer ein mit, unser Podcast heißt ja, wo ich schon mal da bin. Und dann, wo du schon mal da bist, wollte ich gleich mal dich bitten, hier Nägel mit Köpfen zu machen und uns mal ein paar handfeste Punkte mitzugeben, wie man die Thematik dann jetzt zukünftig an junge Dermatologen, aber auch an erfahrene Kollegen herantragen kann. Du hast das jetzt aber gleich ganz anders eingeleitet. Mhm. Also, was habt ihr zukünftig vor, dieses Thema, diese Erkenntnisse, die ihr gewinnt und die daraus resultierenden möglichen potenziellen Verbesserungen wirklich jetzt an die Basis zu bringen, in die Praxen zu bringen. Ich sag's jetzt ganz altertümlich, an den Mann zu bringen. Sorry für diese Formulierung. Ihr wisst, was ich meine. Was sind da deine Strategien oder habt ihr da schon einen Plan oder du jetzt persönlich, um hier wirklich die Kollegen und Kolleginnen gut auszustatten mit Kompetenz, mit auch, und ich glaube, du hast Kulturwandel angesprochen, also auch mit dem Willen, hier mitzumachen.
Ja, also tatsächlich, Queer Derm ist sicherlich ein Projekt einfach, das genau diesen Wunsch nach Veränderungen, Kommunikation und Umgang auch einfach widerspiegelt, den ich dem aktuellen System, so wie es gelebt wird, oder der einfach in mir entstanden ist, sagen wir es mal so, als Ärztin in dem aktuell gelebten System. Und was für Pläne haben wir es an die Personen zu bringen? Im Endeffekt, Querderm jetzt mal ausgeklammert, das bleibt im Bereich Versorgungsforschung, das bleibt beim IVDP. Ich nehme es gerne wieder auf, wenn ich mein Kultur- und Strukturwandel in der ärztlichen Welt an sich vorangetrieben habe. Wie möchten wir das an die Menschen bringen? Tatsächlich in allererster Linie erstmal durch Sichtbarkeit, indem wir darüber sprechen, dass wir es brauchen und indem wir reingehen können in Kliniken und auch mit Menschen, die gerade tatsächlich ernsthaft ChefärztInnen deutschlandweit die Interesse daran haben, Strukturen in ihren Kliniken zu verändern und im Allgemeinen einfach Changemaker in der Medizin. Das kann jeder sein tatsächlich. Ich glaube, müssen wir nicht mehr auf oben warten. Das ist, glaube ich, meine absolute Key-Message ist, werdet selber tätig tatsächlich. Wenn ihr Bock auf Veränderung habt, macht sie.
Kann man dich kontaktieren, dich, dein Team in irgendeiner Form kontaktieren, um Unterstützung bitten? Habt ihr ein Unterstützungsangebot? Habt ihr Material? Hast du für uns Webseiten, Links, irgendwas, wo sich interessierte, engagierte Kollegen und Kolleginnen tatsächlich festbeißen und ja, unterstützen, mitmachen, selber wandeln können?
Ja, ihr findet uns auf LinkedIn unter DocResource. Dann findet ihr natürlich mein LinkedIn, Caroline Gewiss, und das meiner Kollegin Nina Hector. Da könnt ihr uns jederzeit sehr gerne kontaktieren. Ansonsten haben wir auch unsere erste eigene Website. Und das ist eine Micro-Narrative-Mini-Website, wo wir unser Gedankenmodell, das Pendelmodell vorstellen. Das lasse ich auch sehr gerne euch zum Verlinken da. Wo man sich ein bisschen damit auseinandersetzen kann, wie wir uns vorstellen, wie wir die Arbeitswelt von morgen gestalten können. Mhm. Oder schon am liebsten von heute, aber braucht noch ein bisschen.
Also alles das, was du uns da zur Verfügung stellst und uns und auch unseren Zuhörern, das packen wir natürlich, wie es sich gehört, in die Shownotes, sodass man da gut drauf zugreifen kann. In der Ankündigung zu diesem Podcast bei LinkedIn haben wir dich eh schon vertaggt und alles genannt, was in dem Zusammenhang bei LinkedIn zu finden war. Also so sollte eigentlich jeder genug Informationen bekommen, um sich da auch tiefer mit zu beschäftigen.
Und genau deswegen ist ja auch Netzwerken oder Connecten wichtig, weil ja auch das Bündnis Junge Ärztinnen und Ärzte sich mit dem Thema strukturelle Diskriminierung und Machtmissbrauch im ärztlichen Arbeitsumfeld im Rahmen von einem Positionspapier befasst. Und dich auch dann dazu eingeladen hat. Und tatsächlich kann man ja die Einladung generell aussprechen. Oder jeder und jede ist eingeladen, das über die Fachgesellschaften oder über die Sprecherinnen dann weiterzuleiten.
Absolut. Also genau, super. Und Infos zu QueerDerm und unsere kleinen Ergebnisse der Pilotstudie, die werde ich natürlich auch noch an euch weiterreichen. Könnt ihr gerne veröffentlichen, genauso wie das Poster, was ja auch schon auf der DDG war. Also es wird Links und Infomaterial geben und ich freue mich immer auf engagierte und interessierte KollegInnen zu egal welchem Thema tatsächlich und über den Austausch.
Und ich kann dir nur abschließend noch bestätigen, liebe Caro, wenn es noch eine Handvoll gibt, die dieses Thema so sympathisch und zugewandt und auch leidenschaftlich in die Welt transportieren, dann wird das nicht schwer, das wirklich bekannt zu machen und hier noch mehr für Mitstreiter zu gewinnen und diesen Wandel wirklich auch in die Praxen und in die Kliniken zu bringen. In diesem Sinne erstmal vielen, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast, dich heute mit uns hier zusammenzusetzen. Auch nochmal toi, toi, toi und alle besten Wünsche für das Gelingen, auch für die Zukunft deines Projektes oder deiner Projekte. Es sind ja dann doch ein paar mehr Sachen, die auf deinem Zettel stehen. Vielleicht treffen wir uns an dieser Stelle auch mal wieder für ein Update.
Sehr gerne.
Also mich persönlich interessiert mittlerweile sehr, wie es weitergeht in der Richtung. Ich kann nur sagen, mich hast du wirklich gepackt, mich tiefer damit auseinanderzusetzen, mehr reinzulesen, doch nochmal die ein oder andere Frage auch zu stellen, nicht nur mir, sondern auch anderen. Und dafür kann ich mich nur bei dir sehr bedanken. Vielen Dank, dass du heute da warst.
Ja, vielen herzlichen Dank an euch. Das war auch ein wirklich schöner Austausch und vielen Dank auch für die Möglichkeit.
Super, gerne. Tausend Dank,
schönen Abend.
Das war eine super Runde. Ich hoffe, euch draußen hat es auch eingefallen. Und in dem Sinne starten wir jetzt in einen schönen Sommer.
So machen wir das. Tschüss zusammen. Ciao. Der Podcast Wo ich schon mal da bin ist eine BVDD e.V. Produktion. Redaktion: Dr. Thyra Bandholz, Dr. Dorit Düker, Benjamin Groh, Christine Rosenow. Producer: Christine Rosenow. Executive Producer: Dr. Thyra Bandholz. Ton und Schnitt: Christine Rosenow.